Liebe Freunde, Jesus, der unüberbietbare Lehrer. Wenn ich Muslim wäre, würde ich sagen, jetzt bin ich aber gespannt, was er da sagt. Denn gibt es einen größeren Lehrer als unseren Prophet Mohammed? Zahlenmäßig, wie viele Millionen Menschen der heute in unserer Welt erreicht, was der seit 700 gelehrt hat, instruiert hat. Wir hatten einen CVM-Freund in Eberstadt, Fabrikanten, der hat immer gesagt, die beste Arbeiter, die ich kriege, sind gläubige Türken, die beim Militär in der Türkei waren. Also wenn die beiden Erziehungsschulen dazu kamen, die Schule Mohammeds und auch das strenge türkische Militär, ha, die kann ich brauchen bei uns. Die stellen sogar nur Schwab im Schatten, manchmal. Also, Mohammed ist doch der unüberbietbare Lehrmeister. Wie kommt ihr dazu, da sage, Jesus ist der Lehrmeister? Und wenn ich Jude wäre, hätte ich auch meine Zweifel. Jesus, Lehrmeister, da mit dem bisschen Bergpredigt und was vielleicht noch die Apostel gesagt haben, meistens im Drittelteil ihrer Briefe, was seit 2000 Jahren die Rabbinen in Talmud und Midrasch gelehrt haben, was die für eine Ethik in Israel eingepflanzt haben, die Israel durchgehalten hat, trotz brutalsten Verfolgungen. Da ist der Jesus, unüberbietbarer Lehrer. Vielleicht darf ich es andeuten, auf was ich hinaus will, an einem Erlebnis. Ich darf manchmal in Korntal, wenn der Pfarrer Wanner überlastet ist, Beerdigungen übernehmen. Gut, wenn man alte Knacker noch braucht. Und neulich hat mich mal jemand gefragt, machen Sie eigentlich gern Beerdigungen? Ja, wenn gläubige Menschen sterben, es gibt nichts Schöneres, als ein Fest einzugehen zu unseres Herrn Freude. Dann war es eine Beerdigung und am Schluss verabschiedet man sich ja als Pfarrer von den Angehörigen. Und wie ich da bei den Schwiegersöhnen vorbeikomme, sagt er, Lutz, ich war der Mathematiklehrer Ihrer Tochter. Bin ich schier zusammengezuckt. Denn bei all meinen Kindern wie bei mir war die Mathematik überhaupt nichts. Gell? Also, das war der Lehrer. Habe ich meine Tochter nachher gefragt, du, ich habe den Herrn Lutz getroffen. Ja, hat sie gesagt, das war ein ausgezeichneter Lehrer. Gut, aber streng. Gibt's noch was Besseres als gut und streng? Wissen Sie, was noch besser ist? Gut und gütig. Jesus ist nicht bloß der Lehrer mit dem Zeigefinger. Wie Mose und die Rabbinen, von denen Jesus sagte, auf Moses Stuhl sitzt die Schriftgelehrten. Bis heute der Herr Landesrabbiner, der hat immer Zeigefinger, schimpft gegen Judenmission und gegen Christen und gegen alle. Rabbinen haben immer den Zeigefinger. Der Mohammed hat auch den Zeigefinger. Seine fanatischen Vertreter, wir erleben es immer wieder, Iran, Irak, Nordafrika, die uns Mores lehren, aber Jesus ist der Lehrer, der gut ist und gütig. Dahin wollen wir heute, aber vorher muss ich sagen, herzlichen Dank allen, die durchgehalten haben, die überhaupt an diesen Abenden gekommen sind, mitten in der Konfirmationszeit, in ungünstiger Zeit. Ich wollte Ihnen, vielleicht das bisschen rübergekommen, zeigen, dass Linien von der Bibel Israels, vom Alten Testament, hingehen zu Jesus. Die Nationalsozialisten wollten uns das Alte Testament nehmen. Das seien Viehtreiber und Zuhältergeschichten, wurde gesagt. Und als ich vorgestern heimkam, war meine Frau gerade in ihrer privaten Bibellese und hat 1. Samuel gelesen, hat gesagt, das ist doch einfach immer schrecklich. Krieg und Totschlag. Ja, das ist schrecklich. Das ist unsere Welt, wie es Fernsehen uns genauso zeigt. Mit Betrug, Gemeinheit, Totschlag, Krieg. Und wenn wir nicht ganz abgestumpft sind vom Fernsehprogramm und diese Not unserer Welt bloß zur Unterhaltung machen, dann spüren wir daraus ein Schreien der Menschheit nach einer Erlösung von dem Bann, unter dem die Menschheit ist. Im Alten Testament ist eine Sehnsucht, ach, dass die Hilfe aus Zion käme und endlich mal diese furchtbaren Geschichten aufhören. Auch unser Hass, unsere Ungeduld. Ich habe neulich einen Vikar getroffen, der hat in der Abendbibelschule im Bezirk Schorndorf die Josef-Geschichten ausgelegt. Ich freue mich immer, wenn so Abendbibelschulen, Hofhagervereinigung sind. Der hat gesagt, das habe ich noch nicht begriffen, wie da bis in Einzelheiten hinein beim Josef. Seine Brüder verachten ihn, zogen das Gewand aus. Der geliebte Sohn des Vaters, verstoßen, um ein paar Silberlinge verkauft. Verstehen Sie, lauter Einzelzüge, die nachher in der Geschichte Jesu im Grunde genommen wieder aufgenommen werden. Es gibt Linien vom Alten Testament, die hinzielen zu Jesus. Und ich möchte Sie mal auf die Spur setzen mit diesen vier Abenden. Vielleicht geht Ihnen einiges auf. Hiller im nächsten Jahr, ist sein großes Gedenkjahr, hat immer gesagt, von Jesus aus, wenn uns Jesus mehr bekannt wird, merken wir plötzlich, das gibt es ja schon, Vorstufen. Wie ein Schatten uns vorausläuft, ist da im Alten Testament, sind schon vorauslaufende Spuren. Das war's eine. Ihnen Lust zu machen, versuchele, dass Sie spüren wieder, wie die Bibel durchzogen ist von den Spuren Gottes, die hinführen zum Höhepunkt Jesus. Das zweite, was ich versucht habe, war, dass wir wegkommen davon, dass unser Glaube in uns verankert ist. Wenn so die Zeugen Jehovas durch die Häuser gehen, Neuapostolischen oder die Heiligen der letzten Tage, diese angenehmen jungen Leute von Amerika, dann habe ich es bei Gemeindegliedern in Ulm und in Schorndorf erlebt, dass sie gesagt haben, ich habe eben der Glastier gesagt, ich bleibe bei dem, wo ich erzogen bin. Schön, aber es ist zu wenig. Ich bleibe bei dem, wo ich erzogen bin. Es ist auch zu wenig, wenn wir sagen, der Herr Jesus ist mir lieb, ich bin gern bei den Christen. Es geht nicht um unsere Gefühle, sondern es geht um Wahrheit, die Gott festgelegt hat. Dass wir ihm fest vertrauen, uns gründen, ganz auf ihn, weil Gott festgelegt hat von Mose Tagen an. Es wird einer kommen, der ein Befreier ist, noch viel mehr als der Mose. Der kann euch noch ganz anders herausführen, als er Israel aus Ägypten geführt hat. Der kommt, wie Mose. Und dann kommt Jesus und sagt, die Stimme Gottes, der ist's. Den erwecke ich, den braucht ihr, der ist da. Feste Tatsachen Gottes, auf die wir uns verlassen können. Aber jetzt sind wir zum Thema, ein Propheten, wie Mose, zu diesem Thema sind wir jetzt gekommen. Mose war ein Lehrer. Auf dem Sinai hat er Gottes Gebote empfangen, durfte Anfang der letzten Woche in Nürnberg sein, in der Hensoldshöher Gemeinschaft und habe den schönen Brunnen auf dem Marktplatz vor der Frauenkirche, wo sonst der Christkindlesmarkt ist, gesehen. Da ist oben über allen Kurfürsten und Weisen des Altertums steht der Mose mit den beiden Gesetzestafeln. Der hat bis hinein ins bürgerliche Gesetzbuch, bis in unser Strafgesetzbuch unserer europäischen Staaten die wesentlichen Linien festgelegt. Das macht man und das andere lässt man. Mose, der Lehrer, und die ganzen fünf Bücher Mose sind eigentlich Auslegungen von Mose und seiner Leute, wie wir den Willen Gottes bis in die Einzelheit verstehen und halten sollen. Immer wieder heißt, dass ihr diese Gebote haltet. Mose, der große Lehrer, der uns Gottes Willen wichtig macht. Und jetzt sagen manche Leute, so hat es ja der Herr Jesus gehalten. Zwar nicht auf dem Berg Sinai, aber auf dem Berg, wo die Bergpredigt gehalten hat. Er sammelte das Volk um sich und sprach den Willen Gottes. Aber Jesus hat noch viel mehr gemacht. Schlagen wir auf, wir haben es ja in der Übung, dass wir ein paar Bibelstellen aufschlagen. Im Neuen Testament, im letzten Drittel der Bibel, Matthäus 11. Eine ganz große Stelle. Kein Wunder, dass sich viele, mindestens Teile davon, am liebsten als Konfirmationsspruch gewünscht hätten. Matthäus 11. Ich möchte Sie nicht überfahren, haben Sie Matthäus 11? Da lesen wir ab Vers 27. Also am Schluss von Matthäus 11. Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Wir kennen Jesus noch lang nicht. Uns werden einmal, wenn wir in die Ewigkeit kommen, Gott möge es schenken, die Augen übergehen, wie großartig Jesus ist, wie wichtig Jesus ist. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Das Geheimnis Jesu ist uns noch lang nicht bekannt. Aber jetzt sagt Jesus weiter, niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Dazu ist Jesus gekommen, dass er uns Informationen über den fernen Gott gibt. Über den können wir uns was ausdenken, das hilft nichts. Ihr müsst von Gott etwas wissen. Der Sohn weiß um den Vater im Himmel und er lässt uns Wichtiges wissen. Und jetzt geht's weiter. Kommt doch her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und jetzt lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig. Ich habe nicht den Zeigefinger. Komme doch zu mir. Ich will euch nicht Mores lehren. Ich will euch erquicken. Ich will euch die Gegenwart des Vaters bringen. Ein schwäbischer Dekan hat es bei seinen Söhnen erlebt, selber erzählt. Vater versetzt, Kind sitzen geblieben. Dreimal nicht versetzt. Ich habe für Eltern eine Sorge. Was wird aus dem Buben? Und da hat der Lehrer gesagt, und Ihr Sohn kann nicht mehr bei uns auf der Anstalt bleiben, wenn Sie nur irgendwas versuchen wollen. Es gibt nur eine Möglichkeit, Sie können zum Gnadeninstitut nach Wilhelmsdorf. Die kriegen manchmal noch die Leute hin. Hat's gute Pädagogen. Und da ist der bedrängte Vater mit seinem Sohn nach Wilhelmsdorf zum Oberstudiendirektor Heinrich Gutbrot. Und dann hat der Heinrich Gutbrot gesagt zu dem Sohn, hast du auch dein Zeugnisheft dabei? Schlag's mal auf. Was hast du in Mathe? 5. Latein? 6. Englisch 4, Deutsch 4, so ist weitergegangen. Der Vater hat gesagt, mir hat's ins Herz geschnitten. Ich habe gemeint, ich komme zu einem guten Pädagogen. Und jetzt zieht er meinen lieben Sohn aus und macht ihn fertig. Der muss sein eigenes Todesurteil verlesen. Und nachdem die Liste runtergeradert war, der Heiner Gutburg sagt, ist das alles? Plus 2 Sechser. Ha, da haben wir der andere durchgebracht. Dann hat sich dreimal in der Woche der Oberstudiendirektor morgens um 6 Uhr mit dem Büblein hingesetzt. Unbezahlt Nachhilfeunterricht, damit er den Anschluss kriegt. Verstehen Sie, das ist ein guter Lehrer und gütig. Ich stelle mich mit drunter. Wir machen es miteinander. Wir packen das an. Wir haben schon ganz andere nachkriegen. ist der Herr Jesus, ich will euch erquicken. Nicht einer, der vom Podest runter sagt, wie es sein muss, so und so viele Gebote, und so sind die Gebetsordnung, und so muss der Ramadan aussehen, und so sind die Fastengebote. Nein, komm, ich weiß deine ganze Not, ich nehme dich doch mit. Das ist der Herr Jesus. Der weiß, wo wir uns selber in unserem Leben mangelhaft geben müssen, ungenügend. Ich pack's mit euch an, kommt doch her zu mir, ihr Mühseligen. Das sind nicht bloß die gemeint, die ein bisschen traurig sind oder ein bisschen schwach sind oder ein körperliches Gebrechen haben, sondern die merken, ich bin doch nicht so, wie ich eigentlich sein wollte. Wenn ich mich im Spiegel ansehe, liebe Zeit, ich wollte doch aus meinem Leben jetzt was anderes machen. Sagt der Jesus, kommt doch zu mir, ihr Mühseligen, beladen, ich will euch erquicken, ich will euch zum Vater bringen. Und jetzt schlagen sie hinüber von Matthäus 11, bitte zu Johannes 1. Im Neuen Testament steht so viel Interessantes drin, wenn wir es ein bisschen zusammenbringen. Johannes 1, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Gleich zu Beginn des Johannes-Evangeliums in der Ouvertüre wird das Wort Gottes geschildert. Gott hat am Anfang der Schöpfung geredet, aber dieses Schöpfungswort Gottes, dieses schöpferische Wort, hat Gestalt angenommen in Jesus. Wir lesen ab Vers 14. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, bezeugt der Johannes, der das Evangelium schreibt. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes, der Täufer, gibt Zeugnis von ihm und ruft, dieser war's, von dem ich gesagt habe, also nicht bloß der Mose. Er hat gesagt, der ist so, auch Johannes der Täufer, der ist. Dieser war's, von dem ich euch gesagt habe, dieser ist's, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose geworden, Mose der Lehrer. Was wir tun sollen, was wir lassen sollen, sollen nicht töten, nicht ehebrechen, nicht stehlen. Die Gnade und Wahrheit aber ist durch Jesus Christus geworden. Nochmal eine Erfahrung. Vor 3 Jahren war eine große Visionstagung in Bad Urach. Wie es eben so geht, wenn kluge Europäer beieinander sind, die Frage, ob wir überhaupt noch missionieren dürfen, ob nicht Entwicklungshilfe viel wichtiger ist. Wir hatten uns festgebissen und dann war eigentlich der Religionswissenschaftler Dr. Lamin Sané in Gambia geboren, unter bei Senegal, an der Reihe mit einem großen Referat. Aber er hat gesagt, ich habe mein Referat mitgebracht, aber ich lege es jetzt auf die Seite und erzähle Ihnen, wie ich zum Glauben gekommen bin. Ich bin aufgewachsen in einem kleinen gambischen Dorf. Mein Vater war Häuptling. Wir waren fest im Islam verankert. Und wenn der erste Ruf des Muezzin war morgens, war ich der Erste, der in der Moschee war, um meinen Altersgenossen Vorbild zu geben, wie man vorbildlicher Muslim ist. Und als ich 17-jährig mal im Krankenhaus gejobbt habe, hat eine englische Krankenschwester mir eine Bibel gegeben, aber ich wollte als Muslim mit der Bibel nichts zu tun haben. Ich habe sie auf die Seite gelegt. Bis dann eines Tages, als ich im Koran geforscht habe, mich die Frage interessiert hat, da steht im Koran drin, der Jesus, der als Prophet gelebt hat, war ein anderer als der, der am Kreuz gestorben ist. Wie ist denn das? Jetzt muss ich doch mal in der Bibel nachgucken. Und hat die alte Bibel hervorgeholt, der Krankenschwester. Er hat sich ja nicht ausgekannt, so wie wir uns im Koran nicht auskennen. Und kam an den Römerbrief, Römer 2. Du lehrst andere und lehrst dich selbst nicht. Römer 7. Wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute finde ich nicht. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Gott sei Dank, Jesus. Das hat bei ihm eingeschlagen. ich gehe doch morgens nicht in die Moschee, so hat er uns erzählt, weil ich ein Vorbild sein will, sondern weil ich den Eckplatz will, wo ich mich rechts an die Wand anlehnen kann und links hinten an die Wand, dass ich noch ein bisschen weiter pennen kann. Ich habe mich jahrelang selber betrogen. Ich habe andere betrogen. Ich war ein Schauspieler vor mir selbst und vor Allah und vor meinen Dorfgenossen. Und dann ist mir alles mit einem Schlag eingefallen, wie wenn Vorhang auf die Seite gezogen wird, die ganze religiöse Schauspielerei meines Lebens. Gut, ich wollte das Gute tun, aber ich habe es nicht getan. Wer wird mich denn erlösen von der Schauspielerei? Plötzlich war in seinem Leben Wahrheit. Und dann ging er zur christlichen Gemeinde, obwohl die verachtet war. Ein armseliges Häuflein in diesem muslimischen Ort. Und hat gesagt, ich möchte getauft werden. Und der Pastor hat gesagt, das kann doch gar nicht sein. Sie waren nie bei einer von meinen guten Predigten. Ja, er hat gesagt, jetzt Bibel. Der Jesus hat zu mir gesprochen, der Bibel. Ich möchte zu dem Jesus gehören. Und ist Christ geworden. Großer Lehrer des christlichen Glaubens heute in Amerika. Groß gewachsen, 1,90 Meter, breitschultriger, schwarzer, gelehrt. Wahrheit ist durch Jesus geworden. Dass wir dem standhalten können, was auch an Verborgenen, an Scheinheiligem, an Schmierentheater in meinem Leben ist. Vor mir selbst, vor anderen, vor Gott. Zugleich die Gnade. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen? Herr Jesus ist da, kommt doch her, ihr mühseligen Beladenen. Das ist mehr als Gesetz. Kommt doch her und lernt von mir, was ich euch über den gnädigen, nahen, erbarmenden Gott sage. Das müsst ihr lernen. Nicht, wie ihr zu leben habt, sondern der Gott, der sich mit euch in Gnade verbinden will, der euer Leben durchdringen will, der euch halten will bis in Ewigkeit. Das lernt. Erfahrt mal, wer Gott ist. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus geworden. Kommet her zu mir, lernet von mir. Darin ist Jesus ein unüberbietbarer Lehrer, gut und gütig, der mit uns hineinsteht und uns weiterbringen will. Trotzdem, bei diesem Lehren sind ein paar Dinge wichtig. Ein Lehrer wie Mose. Müsste ich so viele Stellen aufschlagen lassen, dass man gar nicht mehr durchkommt. Bei Mose ist ganz deutlich die Konzentration auf Gott. Mit den herrlichsten Bildern hat Mose das dargestellt. Hast du nicht gemerkt, wie er dich getragen hat, wie auf Adlersflügeln? 2. Mose 19. 5. Mose, er hat dich getragen, wie ein Mann seinen Sohn trägt. Ich habe schon mal gesehen, wie Vater sein Kind trägt. Bei der Mutter ist das irgendwie organisch, gell? Aber die Freude des Vaters am Sohn, wie ein Vater seinen Sohn trägt. Er hat dich behütet wie ein Augapfel im Auge. Der Mose hat die tollsten Bilder formuliert, damit Israel begreift, was du für einen Gott hast. Einen gnädigen, erbarmenden Gott. Und bis heute gehört in Israel, wenn der Synagogengottesdienst beginnt, dieser Ruf dazu, dass die Männer immer wieder rufen, Schma Israel, höre Israel, der Herr dein Gott ist Gott allein und du sollst Gott lieben, deinen Herzen von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von all deinen Kräften. Schma Israel, hör doch, mach auf! Das ist wie der Ruf des Brautwerbers, begreifst doch, was du in deinem Gott hast. Dieses Wachmachen für den lebendigen Heiligen Gott, das war die Lehre Jesu. Denken Sie bloß an die Gleichnisse. Da heißt es nicht, das Himmelreich ist wie ein Acker, sondern das Himmelreich ist wie ein Sämann. Es ist immer eine Gestalt, wie ein König, der seinem Sohn Hochzeit macht. Immer ein Bild für Jesus. Das Himmelreich ist Gott, der auch in Nagold aussät, auch wenn 3/4 in die Binsen geht. Bei Konfirmandenjahrgängen, ehemaligen CFA hat immer, die in früheren Stunden gehört, aber sie sind nicht mehr da. Und Gott macht weiter. Er sät in einer unglaublichen Geduld. Selbst auf steinigem Boden mit viel Unkraut, wo wir sagen würden, Landwirtschaft, das lassen wir brach liegen. Es hat einfach keinen Wert. Er geht nicht weg. Er macht in Treue weiter. So ist Gott. wie der Vater dem der Sohn weggelaufen ist, gesagt hat, ich habe die Schnauze voll, ich möchte dich nicht mehr haben, gib mir alles, was von dir mir zusteht. Das haben wir so auch, wir nehmen von Gott Gesundheit, wir nehmen den Frieden, wir nehmen die Luft, wir nehmen unser Leben. Wenn es mal ganz schlecht kommt, dann bete mal wieder, dann komme ich zu dir. Nicht? Weggelaufen von Gott, ist doch meine Geschichte. Und wie ist der Vater, der sagt, wenn der nochmal heimkommt, dann hat er ein Vaterhaus gehabt. Vorbei ist vorbei, verspielt. Nein, der sehnt sich nach seinem verlorenen Sohn, seiner verlorenen Tochter. Und als sie ankommt, läuft er ihm entgegen. Verstehen Sie, lernet von mir. Lernt doch mal, wie Gott ist. Wird immer gesagt, unsere Zeit, die moderne Zeit, kann sich nicht mehr nach der Bibel richten. Das sind so alte Probleme. Aber alte Probleme. Gute bei der Sarah und bei der Rahel und Rebekka, Abraham, Isaac, Jakob, die einen Dauerstreit in ihrer Ehe gehabt. So alt sind Ehekrisen. Bloß ist man nicht so leicht auseinandergelaufen wie heute. Aber Ehe ist schwierig. Zu Jesu Zeiten haben sie gefragt, Herr, darf man sich scheiden lassen? Matthäus 22. Die Jünger haben sogar gesagt, Herr, wenn es so steht mit der Ehe, dann ist gut, wenn wir nicht heiraten. Wie manche unserer jungen Leute heute auch sagen. Nicht? So modern ist die Bibel. Das sind schon die Jünger Jesu gesagt. Dann bleibt man lieber ledig. Gell? Darf man sich scheiden lassen? Antwort Jesu. Es ist natürlich ein großes Problem um das Zusammensein von zwei ausgewachsenen Menschen. Jesus hat keinen Akademievortrag gehalten. Keine große psychologische Lehre. Was hat er gemacht? Gott, der im Anfang den Menschen geschaffen hat, schuf ihn als Mann und Frau. Jesus war bei seinem Thema. Natürlich gibt es Ehekrisen. Aber Gott, wie hat es denn Gott gedacht? Er schuf sie als Mann und Frau und segnete sie. Oder sind sie gekommen mit dem großartigen Problem, die Pharisäer? Dürfen wir dem ungerechten römischen System Steuer zahlen? Das ist ein Grundproblem, ob man einem ungerechten Staat Gefolgschaft leisten darf. In den letzten Jahrzehnten dem DDR-Staat Wehrdienst leisten darf. Dürfen wir es als Christen? Also es sind ungeheuer aktuelle Probleme, wenn wir es ein bisschen übersetzen in unsere Zeit. Und Jesus sagt, gebt dem Kaiser, was Kaisers ist, Komma, und Gott, was Gottes ist. Im zweiten Halbsatz ist bei seinem Thema Gottes. Problem ist nicht der römische Staat, sondern ob ihr mit Gott verbunden seid. Eine Einladung zu Gott in das Thema, Gott war ihm wichtig, wie Mose. Nicht Fülle von Bestimmungen, sondern ich bin der allmächtige Gott. Wandle vor mir. Hör doch nicht, was Menschen sagen. Hör auch nicht so sehr auf deine eigene Beurteilung. Wandle vor mir. Das Zweite, was eigentlich jetzt schon gesagt ist, so wie Mose erfüllt war von der Herrlichkeit Gottes, er hat Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und hat versucht, in diesen Bildern darzustellen, wie Gott ist, wie Augapfel im Auge, behütet er uns. Seine Leute getragen, wie ein Vater, so hat Jesus auch mit den vielen Gleichnissen, Bildern uns gesagt, wie der Vater ist. Wir haben ein paar Dinge schon angedeutet. Aber mir ist immer das Erstaunlichste, müssen wir geschwind aufschlagen. Johannes 20, wenn Sie noch können. Johannes 20, der auferstandene Jesus, kommt zu seinen Jüngern, mindestens zu Maria Magdalena. Und jetzt müsste man doch denken, wenn Jesus aus dem Tod wiederkommt, ist die Hauptfrage, sag mal Jesus, was kommt nach dem Sterben? Ist man da wirklich, wie Frau Kübler-Ross sagt, in rosa-rote Nebel eingehüllt, die Sterbeforscher sagen? Was kommt nach dem Sterben? Da kommt da die große Leere. Und wissen Sie, was Jesus sagt, als er wiederkommt? Überhaupt nichts über das. Sondern, Vers 17, Johannes 20, Vers 17. Spricht Jesus zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater, geh aber hin zu meinen Brüdern, zu diesen staubigen Brüdern, die ihn verlassen haben, die nicht zu ihm gestanden sind. Geh zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Das Letzte, was Jesus im Sterben getan hat, Vater, ich befehle mich in deine Hände. Und wenn das stimmt, was Jesus sagt, dann dürfen wir im Sterben aussagen, Vater, in deine Hand. Wenn der Jesus sagt, mein Vater, zu dem ich das gesagt habe, Sterben ist auch euer Vater. Das ist doch großartig. Helmut Lampater, langjähriger Vorsitzender im Jungmännerwerk, hat mir immer gesagt, Rolf, ich bin mal gespannt auf mein Sterben. Wenn der Jesus, der so viel in meinem Leben getan hat, was er dann macht? Mein Vater ist auch euer Vater. Großartige Information. Lernt doch von mir. Könnt ihr euch darauf verlassen? In des Hirten Arm und Schoß, Amen, ja, mein Glück ist groß, geborgen in der Hand Jesu. Ein Lehrer wie Mose, dem wie Mose wichtig ist, dass wir auch nicht bloß was hören, sondern halten. Ich war in der privaten Bibellese jetzt an den 5 Büchern Mose und war überrascht, wie oft der Mose sagt, haltet es auch, haltet den heiligen Willen Gottes. Ich sag's euch und sag's euch immer eindrücklich, damit ihr's haltet. Am Schluss von der Bergpredigt, wo er Jesus noch einmal die Ordnungen Gottes gesagt hat, heißt es, wer diese meine Rede hört und tut, den vergleiche ich einem Menschen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und als die Stürme kamen und die Fluten, blieb das Haus bestehen. Und wer diese meine Rede hört und nicht tut, den vergleiche ich einem dummen Menschen, der sein Haus auf den Sand baute, als die Stürme kamen, tat es einen großen Fall. Und Herr Jesus, ist wichtig, dass wir es tun. Aber nicht mit dem Zeigefinger, so sagt, ihr seid doch dumm, wenn euer Lebenshaus bricht zusammen, wenn ihr es nicht auf den Fels baut des lebendigen Gottes. Tun ist dem Herrn Jesus wichtig. Wissen Sie noch eine Stelle von der Bergpredigt? Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, ins Himmelreich kommen, sondern den Willen tun meines Vaters. Also da ist auch eine Beziehung von Mose zu Jesus da, aber noch viel eindrücklicher und darüber möchte ich jetzt noch mit Ihnen reden. Im Grunde genommen ist ja in den 10 Geboten, die Mose Israel gelehrt hat und die er dauernd repetiert hat, sind die Gefahrenstellen benannt, dass wir so schlecht den Feiertag heiligen können. Da kann ich Ihnen als Pfarrer ein Lied davon singen, dass wir immer meinen, wir seien ausgenommen. Nicht bloß wegen der Predigt. Sondern ist auch geschickt, dass ich wenig Telefonanrufe, kann ich meinen Schreibtisch aufschaffen. Es gibt Versuchung, Sonntag die Rechnungen zu erledigen. War großartig früher das System der Stunden. Der Walter Schaller hat gesagt, am Sonntag waren wir morgens im Gottesdienst und um 11 Uhr hat man Blättle verteilt in verschiedene Briefkästen, Traktatmission in Degerloch. Um 14 Uhr war Stund, um 18 Uhr war CVDM Bibelstunde, dann war der Tag rum. Da ist mir nicht so oft Gedanke gekommen. Verstehen Sie, die Stunden und die Gemeinschaft hat einen Sinn, dass wir wirklich den Feiertag heiligen können. Also Feiertag heiligen, nicht töten, nicht Ehe brechen, nicht stehlen, kein falsches Zeugnis reden, nicht fluchen, Gefahren stellen. Und der Herr Jesus hat es in der Bergpredigt noch eindringlicher, noch seelsorgerlich gemacht, wenn Sie einmal jetzt die letzte Stelle, die ich mit Ihnen aufschlage, will, Matthäus 5 bis 7, da steht ja die Bergpredigt, Jesus vom Berg lehrt er, Matthäus 5 bis 7. Zuerst die Seligpreisung, dass wir nicht erschrecken. Selig seid ihr, wenn ihr im Glauben schwach seid, geistlich arm, das heißt nicht da oben kein Krebs, sondern Wenn euer Glaube schwach ist, seid ihr selig. Ich will was für euch tun, ich will euch erquicken. Sie müssen das immer zusammenhören mit den anderen Stellen. Und dann kommen all die Gefahrenstellen vom Töten. Da braucht es nicht eine Pistole. Es gibt in den glücklichsten Ehen Stunden, wo der Hass losbricht. Deshalb sagt, wer mit seinem Bruder, mit seiner Schwester zürnt, du, da möchte ich dich heilen, das ist ein Gefahrengebiet. Zorn. Und dann kommt die nächste Überschrift, Matthäus 5, ab Vers 27. Ehebrechen. Es geht nicht erst los, wenn man zum Scheidungsrichter oder zum Rechtsanwalt geht, sondern die Augen spazieren gehen lässt. Ja, das ist nicht ein gescheiterer Mann für mich gewesen. Habe ich nicht voreilig geheiratet? Wenn ich mich meiner Ehe unsicher werde und diese Gedanken ins Kraut schießen, Gefahrenstelle. Der Herr Jesus hat es nicht verurteilt. Als die große Sünderin vor ihn geworfen wurde, im Ehebruch ertappt, hat Jesus gesagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Da haben sich alle verdrückt. Jesus hat gesagt, hat dich niemand verdammt? Verdamme ich dich auch nicht. Sündige nicht mehr. Das ist eine ungeheure Gefahrenstelle in unserer Welt. Es gibt so viele Möglichkeiten, dass wir einander untreu werden. Früher war die soziale Kontrolle da. Im Dorf hat man voneinander gewusst, da ist auch noch genug passiert. Aufpassen. Wandle vor dem Herrn. Nicht, wenn dann die Emma es nicht sieht, kann man es machen. Gott ist da. Vom Schwören, eure Rede sei ja, ja, nein, nein. Feindesliebe, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen. Und da kommt der ganze Abschnitt, Matthäus 6. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln. Gott, Götze, der Mammon. Je älter ich werde, erschrecke ich, wie ich am Geld hänge. Und ich habe nicht viel gespart. Ganz gleich Sparkonto. Bei jedem Kontoauszug, wo ich hinlaufe, ist vielleicht die Überweisung da. Jede Rechnung, die kommt vom Arzt, oh, ist das hoch, aber hoffentlich ersetzt Krankheit auch bei der Art von Krankheit wieder was. Das ist mal interessanter als alle andere Post, das Geld. Hoffentlich erbe ich von der Tante Elfriede noch was. Ha, die hat alles dem Albert Schweitzer vermacht. Für unglaublich. Geldgeschichten. Unsere Gemeinden, unsere Familien sind zerstritten. Der amerikanische Pastor Louis Hineke, der für Willow Creek unterwegs ist, sagt, in Amerika kann man viel mehr die Verwandten und Nachbarn einladen. Jeder hat in Amerika ein gutes Verhältnis zum Nachbarn. In Deutschland ist im Normalfall so, dass man Krach hat mit dem Nachbarn, weil der seinen Rasen nicht gemäht hat und Löwenzahnsamen rübergekommen ist und so weiter und Kehrwoch nicht richtig gemacht hat. Und in Amerika hat man ein gutes Verhältnis mit seiner Familie. Und in Deutschland ist der Normalfall, dass die Familien wegen einer Erbschaftsgeschichte zerstritten sind. Sagt ein Amerikaner. Aufpassen, hänget euch nicht ans Geld. Das ist ein Götze, der euch von Gott wegzieht. Richtet nicht, Kapitel 7. Aber das sagt der Herr Jesus nicht mit erhobenen Zeigefinger, sondern jetzt, wenn Sie mal dem nachgehen, das sind lauter Dinge, die er erfüllt hat. Bis ans Kreuz segnet ihr euch Fluch. Er hat für die Übeltäter gebetet. Der Beutel hat er Judas gehabt. Des Menschen Sohn hat nicht da sein Haupt hinlegen. Habt ihr je Mangel gehabt? Kein Sorgengeist, wo Jesus war. Auf Jesu Wort konnte man sich verlassen. War ja, ja, nein, nein. Alles von Jesus erfüllt. Ein guter Lehrer, voll Güte, der nicht bloß sagt, lernt von mir, sondern kommt zu mir. Jesus möchte doch mit mir leben, das Geheimnis des christlichen Glaubens. Bleibt ein Geheimnis. Ist das lebendige Jesus ganz eng mit ihnen leben, die Verantwortung für ihr Leben übernehmen will. Nennen Sie es Mystik oder sonst etwas. Wird noch viel mehr gemacht als bei dem Heiner Gutbrot. Der hat gesagt, wir packen es miteinander. So sagt der Herr Jesus aber doch, er will in einer unaussprechlichen Weise um mich sein. Und mit mir den Weg gehen, der manchmal schwierig ist. Wir hatten in Württemberg den Segen, dass wir viele gute Lehrer hatten. Einer von denen, die auch unsere württembergische Lehrerschaft beeinflusst haben, war der Christian Heinrich Zeller. Geboren Hohenendringen, eigentlich Jurist, kam dann in Kontakt mit Pestalozzi, dem großen Erzieher, Ende des 18. Jahrhunderts, Beginn des 19. Jahrhunderts, ein gelehriger Schüler von Pestalozzi. Und dann hat der große Erfinder von christlichen Einrichtungen, Christian Friedrich Spittler, gesagt, ich brauche dich, aber du musst zuerst Christ werden. Ja, wie macht man das? Ich gebe dir ein Predigtband von einem Herrn Huder Bischof, den liest mal und wenn Gott Gnade gibt, wirst du Christ. Und da hat ihn wirklich eine Predigt gepackt und er ist Christ geworden. Wir müssen auch den Leuten helfen und sagen, nicht bloß vielleicht könnte dir das Büchlein gut tun, sondern ich möchte, dass du Christ wirst. Da kriegst Jesus unser Schicksal. Guck schon mal, ich bete dafür, dass du Christ wirst. Wir müssen auch sagen, was wir wollen, nicht? Und der Christian Heinrich Zeller wurde ein ganz begnadeter Pädagoge. Er hat in unsere württembergische Lehrerschaft hineingegeben, Erzieher kann nur sein, wem die Kinder abspüren, dass er sich täglich selbst durch den lebendigen Gott erziehen lässt. Dass er unter einer Autorität selber steht. Erziehen kann nur, dem man es abspürt, dass er sich erziehen lässt, dass er sich beugt vor Gott. Er hat ja dann die Rettungsanstalt Beugen bei Basel aufgebaut, die innerhalb von 10 Jahren 50 Tochteranstalten gehabt. War die Idee für Rettungslose, für rettungsbedürftige Kinder, elternlos, arm, als Bettlerbanden durch die Lande gezogen. Aber die Aufgabe war so groß und der Spendeneingang so schwach, dass also der Christian Heinrich Zeller, der mit einer Schweizerin verheiratet war, offenbar, wenn er dann in den kleinen Privatbereich von Beugen zu seiner Frau und zu den Töchtern gekommen ist, da ist die ganze Abspannung herausgekommen. So wie wenn Berufstätige heimkommen und sich an jeder Fussel auf dem Teppich ärgert, an jedem Zettel am Telefon, an jedem Brief, an jeder Rechnung. Den ganzen Tag hat man den Unmut in sich hineinfressen müssen. Ich darf ja nicht explodieren im Büro, ich darf nicht explodieren auf der Bank. Aber jeder von uns hat, die meisten haben noch eine Galle, die läuft auch mal über, gell? Und da geht es daheim los. Und so war es beim Christian Heinrich Zeller auch. Und als rechter Schwabe muss er offenbar fähig gewesen sein, loszulegen, sodass seine schweizerische vornehme Frau gesagt hat zu den Töchtern, wenn ihr nicht brav seid, müsst ihr mal einen Württemberger heiraten. Dieser Christian Heinrich Zeller hat uns das schöne Lied gegeben, zum Gesangbuch Treuer Heiland, wir sind hier in der Andachtsstille. Von dir lernen möchte wir, deiner Sanftmut milde. Lernen, gell? Von dir lernen möchten wir deiner Sanftmut milde. Wir möchten ähnlich werden dir, deinem Demutsbilde, deiner stillen Tätigkeit, deiner heiligen Wirksamkeit, deines Wohltuns milde. Und da geht es weiter. Nicht, ich möchte bloß lernen, sondern zeige deines Wortes Kraft. Und jetzt sage ich es Ihnen, wie es ursprünglich geheißen hat. Gesangbuchlieder sind immer ein bisschen abgehoben. Zeige deines Wortes Kraft an mir armem Wesen. Zeige, wie es mich umschafft, mich Kranken macht genesen. Jesu, dein allmächtig Wort, fahr in mir zu siegen fort. Ich möchte etwas lernen, du musst kämpfen bei mir. Bis durchgekämpft ist mit meinem Ungeduld und mit meiner Sorgengeist, fahr in mir zu siegen fort, bis ich ganz genese. Das war sein Gebet. an den großen Lehrmeister Jesus, der uns nicht bloß einen Informationsstoff gibt, sondern dessen Worte Kraft haben. Zeige deines Wortes Kraft an mir armen Wesen. Und wenn jetzt der Moslem fragen wird, was ist noch anders als bei Mohammed? Mohammed kann nur gebieten. Da gibt es keine Kraft. Es ist nur das Gesetz. Die Rabbinen können nur gebieten. Der den Mose gemeint hat, es wird einer kommen, wie ich, der auf Gott hinweist, ein großer Lehrer, aber der Worte des ewigen Lebens hat, nicht bloß Worte der Lehre. Den sollt ihr hören, den sollt ihr achten.